Martin Luther, aus Wikipedia, der Freien Enzyklopädie.
Teil 3.
Luther und die Juden. Hauptartikel: Antijudaismus in der Neuzeit, Luthers Stellung zum Judentum. Luthers Ablehnung des Judentums entstand erst allmählich. In seiner Schrift, dass Jesus ein geborener Jude sei, 1523, betonte er, dass Jesus aus Gottes Volk stammte, schloss Gewalt gegen Juden aus und sah ihre gesellschaftliche Isolierung als Hindernis, sie zu bessern, das heißt, zum wahren Glauben zu bekehren. Er nahm an, Juden nach erfolgter Reformation der Kirche eher zu Christen bekehren zu können. Nachdem er darin enttäuscht wurde und Missionserfolge von Juden an Protestanten erlebt hatte, wandelte er sich zu einem Judenfeind. In seinen Spätschriften Brief wider die Sabbater an einen guten Freund, 1538, von den Juden und ihren Lügen, 1543, vom Schemhamphoras und vom Geschlechte Christi, 1544, erklärte er die Juden zum ärgsten Feind des Christentums und bezog sich dazu auch, ob zu Recht oder nicht, ist umstritten, auf antijüdische Aussagen des Neuen Testaments. 1543 schrieb er: Ein solch verzweifeltes, durchböstes, durchgiftetes, durchteufeltes Ding ist um diese Juden, so diese 1400 Jahre unsere Plage, Pestilenz und alles Unglück gewesen sind und noch sind. Summa, wir haben rechte Teufel an ihnen. Wenn ich könnte, wo würde ihn, den Juden, niederstrecken und in meinem Zorn mit dem Schwert durchbohren? Jawohl, sie halten uns, Christen, in unserem eigenen Land gefangen, sie lassen uns arbeiten in Nasenschweiß, Geld und Gut gewinnen, sitzen sie dieweil hinter dem Ofen, faulenzen, pompen und braten Birnen, fressen, saufen, leben sanft und wohl von unserem erarbeiteten Gut, haben uns und unsere Güter gefangen durch ihren verfluchten Wucher, spotten dazu und speien uns an, dass wir arbeiten und sie faule Junker lassen sein, sind also unsere Herren, wir ihre Knechte. Darauf folgte ein 7-Punkte-Plan zum Umgang mit den Juden. Erstlich, dass man ihre Synagoga oder Schule mit Feuer anstecke und, was nicht verbrennen will, mit Erden überhäufe und beschütte, dass kein Mensch ein Stein oder Schlacke davon sehe ewiglich. Und solches soll man tun, unserem Herrn und der Christenheit zu ehren, damit Gott sehe, dass wir Christen seien. Zum anderen, dass man auch ihre Häuser desgleichen zerbreche und zerstöre, denn sie treiben eben dasselbige drinnen, das sie in ihren Schülen treiben, dafür mag man sie etwa unter ein Dach oder Stall tun, wie die Zigeuner, auf dass sie wissen, sie seien nicht Herren in unserem Lande. Zum dritten, dass man ihnen nehme all ihre Betbüchlein und Talmudisten, darin solche Abgötterei, Lügen, Fluch und Lästerung gelehret wird. Zum vierten, dass man ihren Rabbinen bei Leib und Leben verbiete, Hinfurt zu lehren. Zum fünften, dass man die Jüden das Geleit und Straße ganz und gar aufhebe. Zum sechsten, dass man ihnen den Wucher verbiete und nehme ihnen alle Barschaft und Kleinod an Silber und Gold und lege es beiseit zu verwahren. Zum siebenten, dass man den jungen, starken Jüden und Jüdin in die Hand gebe Flegel, Axt, Karst, Spaten, Rocken, Spindel und lasse sie ihr Brot verdienen im Schweiß der Nasen. Das wirkt heute wie ein Aufruf zu einigen Maßnahmen des späteren Nationalsozialismus gegen Juden. Historiker weisen demgegenüber darauf hin, dass Luthers Schrift an evangelische Fürsten, nicht an die Bevölkerung gerichtet war. Er betonte darin, er wolle nicht die Juden, nur ihre Lügen, den jüdischen Glauben, angreifen und erreichen, dass dieser auf keinen Fall weiter verbreitet werden konnte. Dazu verlangte er von den Fürsten strenge Unterdrückung und letztlich Vertreibung aller Juden aus ihren Gebieten. Dem folgten diese anders als im Bauernkrieg 1525 jedoch nicht. Ob diese Judenfeindschaft in Luthers Theologie angelegt war oder nur dem Zeitgeist folgte, ist umstritten. Luthers judenfeindliche Klischees unterschieden sich nicht von katholischer Tradition, aus der er sie übernahm. Sie erhielten jedoch größeres theologisches Gewicht, wo sie mit seiner Lehre von Gesetz und Evangelium verknüpft wurden. Damit wies er dem Judentum die Rolle des verworfenen, nur unter Gottes Zorngericht stehenden Volkes zu. Antisemiten im Kaiserreich wie Adolf Stöcker, später NS-Ideologen wie Alfred Rosenberg und Julius Streicher und deutsche Christen wie Martin Sasse beriefen sich oft auf solche Aussagen Luthers und rechtfertigten ihren Antisemitismus damit. Sie konnten den von Heinrich von Treitschke 1879 geprägten Satz »Die Juden sind unser Unglück« daraus herleiten, so diese 1400 Jahre unsere Plage, Pestilenz und alles Unglück gewesen sind und noch sind. Viele evangelische Deutsche sahen die nationalsozialistische Rassenpolitik 1933 bis 1945 als Vollstreckung eines angeblich von Luther gewollten nationalen Christentums. Dabei ignorierten sie stets, dass Israel für Luther immer Gottes Volk geblieben war und er in seiner letzten Predigt nochmals die Bekehrung, nicht die Ermordung der Juden, angemahnt hatte. Luther und die Täufer. In seinen Frühschriften warb Luther noch um Toleranz für deviante religiöse Positionen. So schrieb Luther 1524, dass Ketzern mit der Schrift und nicht mit dem Feuer begegnet werden sollte. In seiner Ende 1527 verfassten Schrift von der Wiedertaufe an zween Pfarrherren wies Luther die Forderung der reformatorischen Täuferbewegung nach einer Bekenntnistaufe zwar zurück, kritisierte jedoch auch die bereits begonnenen Verfolgungen der noch jungen Bewegung. So schreibt er, es sei ihm nicht recht und wahrlich leid, dass man solche elenden Leute so jämmerlich ermorde, verbrenne und greulich umbringe. Man soll einen jeglichen lassen glauben, was er will. Glaubt er Unrecht, so hat er genug Strafen an dem ewigen Feuer. Allein die täuferischen Anführer sollten außer Landes gewiesen werden. Seit 1530 jedoch wollte auch Luther die Todesstrafe für die Täufer nicht mehr ausschließen. Dieser Umschwung ist eventuell auf den Einfluss Melanchthons und auf das ein Jahr zuvor vom Reichstag erlassene Wiedertäufermandat zurückzuführen. Im Jahr 1531 unterschrieb Luther zusammen mit Melanchthon schließlich ein Gutachten, das sich ausdrücklich für die Todesstrafe für Täufer aussprach. Luther sah die Täufer nun vor allem unter den Aspekten des Aufruhrs und der Blasphemie. Sie sollten nicht aufgrund ihres abweichenden Glaubens, sondern vor allem aufgrund des durch sie geschürten Aufruhrs durch staatliche Stellen verfolgt werden. Für ihn waren die Täufer von einem mörderischen, aufrührerischen, rachgierigen Geist, dem der Odem nach dem Schwert stinkt. Die infolge der zunehmenden Verfolgung geheim abgehaltenen Zusammenkünfte der Täufer waren für Luther ein Gewisszeichen des Teufels. Luther sprach selbst stets mit antitäuferischer Tendenz von Wiedertäufern. Luther und die Musik. Luther, der ein geübter Sänger und Lautenspieler war, in der Lage war, im polyphonen Stil seiner Zeit zu schreiben und mit den Werken der wichtigen Komponisten seiner Zeit wie Ludwig Senfl, Pierre de la Rue, Heinrich Finck und Josquin des Prez vertraut war, maß der Musik einen hohen Stellenwert gleich nach der Theologie und außerordentlichen moralischen wie seelischen Einfluss auf den Menschen zu. Denn wir wissen, dass die Musik auch den Teufeln zuwider und unerträglich sei. Und ich sage es gleich heraus und schäme mich nicht zu behaupten, dass nach der Theologie keine Kunst sei, die mit der Musik könne verglichen werden, weil allein dieselbe nach der Theologie solches vermag, was nur die Theologie sonst verschafft, nämlich die Ruhe und ein fröhliches Gemüte. Luther an Ludwig Senfl. Luther vertrat, indem er der praktischen Musikausübung, Musica Practica, eine stärkere Bedeutung gegenüber der Musiktheorie bzw. Musikphilosophie, Musica Speculativa, zugestand, eine deutlich vom mittelalterlichen Verständnis abgehobene Sichtweise der Musik und der gesellschaftlichen Position des Musikers. Der Theologe Friedrich Schorlemmer interpretiert Luthers Sicht der Wirkung der Musik als Mittel gegen Zorn, Zank, Hass, Neid, Geiz, Sorge, Traurigkeit und Mord, wie sie dieser in einer Vorrede auf Gesangbücher 1583 in Gedichtform fasste, als aus moderner Sicht therapeutische, kathartische, sublimierende und friedensstiftende Funktion von Musik. Luther sieht die Musik als unabdingbaren Bestandteil der schulischen und universitären Ausbildung. Jeder Schulmeister müsse deshalb singen können und auch der angehende Pfarrer solle theoretische und praktische Fertigkeiten in der Musik mitbringen. Luther betont den pädagogischen Wert der Musik und fordert von den Herrschenden Schutz und Förderung der Musik. In seinen Tischreden meint er, Könige, Fürsten und Herren müssen die Musica erhalten, denn großen Potentaten und Regenten gebühret, über guten freien Künsten und Gesetzen zu halten. Man muss Musicam von Not wegen in Schulen behalten. Die Jugend soll man stets zu dieser Kunst gewöhnen, denn sie machet fein geschickte Leute. Luther, Tischreden. Luther wendet sich gegen radikale Bestrebungen in der reformatorischen Bewegung zugunsten eines rein innerlich geistigen Glaubensverständnisses auf alles Äußerliche und damit die Kunst und besonders auch die Musik zu verzichten. Auch dass ich nicht der Meinung bin, dass durchs Evangelion sollten alle Künste zu Boden geschlagen werden und vergehen, wie etliche Abergeistliche fürgeben, sondern ich wollt alle Künste, sonderlich die Musica, gerne sehen im Dienst des, der sie geben und geschaffen hat. Luther, Vorrede zum Wittenberger Gesangbuch von 1524. In Bezug auf die Musik in der Kirche war sein Ziel eine aktivere Beteiligung der Gemeinde am Gottesdienst. So plädierte er dafür, an bestimmten Stellen des Gottesdienstes deutsche Lieder einzufügen. Seine Vorstellungen zum Einsatz der Musik werden am deutlichsten in seiner Schrift »Deutsche Messe und Ordnung Gottesdiensts« von 1526 klar. Anstelle der einzelnen Messteile können danach deutschsprachige Gemeindelieder, sogenannte Ordinariumslieder, lateinische Teile ersetzen oder ergänzen. Dabei genügte es ihm nicht, den lateinischen Text einfach nur ins Deutsche zu übertragen. Die Musik musste den Erfordernissen der deutschen Sprache angepasst werden. Ich wollte heute gerne eine deutsche Messe haben, ich gehe auch damit um, aber ich wollte ja gerne, dass sie eine rechte deutsche Art hätte. Denn dass man den lateinischen Text verdolmetscht und lateinischen Ton oder Noten behält, lasse ich geschehen. Aber es lautet nicht artig noch rechtschaffen. Es muss beide, Text und Noten, Akzent, Weise und Gebärbe aus rechter Muttersprache und Stimme kommen, sonst ist alles ein Nachahmen, wie die Affen tun. Zitat Luthers. Von Luther sind 36 Lieder überliefert. Konrad Ameln und Markus Jenny gehen ihrer Publikation in Das deutsche Kirchenlied von insgesamt 45 Liedern und Gesängen aus, bei denen Luthers Autorschaft wahrscheinlich ist. Bei mindestens 20 dieser Lieder sind die Melodien sicher von ihm selbst. Bei der Arbeit an den Liedern wurde Luther teilweise von dem kurfürstlichen Sangmeister Konrad Rupf und dem Kantor Johann Walter unterstützt. Dabei macht Luther von mannigfaltigen Formen der Übersetzung, Erweiterung und Kontrafaktur Gebrauch. Daneben stehen freie Neuschöpfungen von ihm, er übersetzte traditionelle lateinische Texte liturgischer Gesänge, etwa gregorianischer Hymnen, in das Deutsche und veränderte bei Bedarf die Melodie, um sie dem Duktus der deutschen Sprache und ihren Hebungen und Senkungen anzupassen. Seine eigenen dichterischen Fähigkeiten sah er dabei mit Äußerungen wie »garstige und schnöde Poeterei« durchaus kritisch. Daneben verwandte er Melodien von Volks- oder Weihnachtsliedern sowie Studenten- oder Kirchenliedern und wandelte sie teilweise geringfügig ab. Damit war auch ein didaktischer Ansatz verbunden. Gassenhauer, Reiter- und Bergliedlein christlich, moraliter und sittlich verändert, damit die bösen, ärgerlichen Weisen, unnützen und schandbaren Liedlein auf der Gassen, Feldern, Häusern und anderswo zu singen, mit der Zeit abgehen möchten, wenn man christliche, gute, nützliche Texte und Worte darunter haben könnte. Luthers Liedschaffen lässt sich nach verschiedenen Gattungen gliedern. Diese Kategorisierung ist allerdings nicht ausschließlich. Daneben existieren unscharf definierte Klassifizierungen wie Zeitungslied, Rösler, Bekenntnislied, Veit, Reformationslied und andere. Hymnenbearbeitungen, Übertragungen, hier sind zu nennen, Nun kommt der Heiden Heiland, Evangelisches Gesangbuch Nummer 4, welches er aus dem Hymnus Venus Redemptor Gentium herleitet. Den Hymnus A Solus Ortus Cardine gestaltet er zum Lied Christum, wir sollen loben schon, und Veni Creator Spiritus zu Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist, um. Katechismuslieder. In diesen Liedern geht es Luther darum, seine Lehre als klingenden Katechismus der Gemeinde anzubieten. Zwei Lieder schreibt Luther über die 10 Gebote. Es sind dies die Heiligen 10 Gebote, Evangelisches Gesangbuch 231, und Mensch, willst du leben seliglich. Er vertont das Glaubensbekenntnis in Wir glauben all an einen Gott, EG 183, und das Vaterunser in Vater unser im Himmelreich, EG 344. Leisen. Die bedeutendsten Leisen Luthers sind das Weihnachtslied Gelobet seist du Jesus Christ, EG 23, die Pfingstleise Nun bitten wir den Heiligen Geist, EG 124, und die auf Victime Paschali Laudes basierende Osterleise Christ ist erstanden, EG 99. Liturgische Gesänge Sie bestehen einerseits aus Wechselgesängen, andererseits aus solistischen Liedern und einigen wenigen Gemeindeliedern. Zu ihnen gehören ein deutsches Sanctus, ein Kyrie, EG 192, ein Agnus Dei, EG 190.2 und das Te Deum, Herr Gott, dich loben wir, EG 191. Psalmlieder. Luther ging es in der nach Martin Rößler ureigensten Erfindung Luthers darum, die alten Gesänge und Gebete Israels für die Christen der Zeit Luthers zu modernisieren, die gesungenen Psalmen den Menschen wieder zugänglich zu machen und somit die alttestamentarische Form des Gebets und des Lobpreises im reformatorischen Gottesdienst zu erhalten. Das erste bekannte Psalmlied ist der von ihm übertragene Psalm 130, aus dem das Lied »Aus tiefer Not schrei ich zu dir«, Evangelisches Gesangbuch 299, entstanden ist. Weitere Beispiele für Psalmlieder sind »Wär Gott nicht mit uns diese Zeit«, Psalm 124, »Ach Gott vom Himmel sieh da rein«, Psalm 12, EG 273, »Es woll uns Gott gnädig sein«, Psalm 67, EG 280, Lieder zu den Psalmen 14, 128 und schließlich das berühmteste Lied Luthers, »Ein feste Burg ist unser Gott«, EG 362, welches sich frei an den Psalm 46 anlehnt. Eigene Schöpfungen. Luther schuf manche Kirchenlieder auch ohne Anlehnung an ältere Vorbilder musikalisch und textlich gänzlich neu. Exemplarisch sind hier »Ein neues Lied, wir heben an«, das Luther nach dem Tod von Johannes van Eschen und Hendrik Voss verfasste und das als Marseillaise der Reformation empfundene »Ein feste Burg ist unser Gott« zu nennen. Bei anderen Liedern ist es fraglich, ob Luthers Bearbeitungen ganz ohne textliche und musikalische Vorbilder vorgenommen wurden. Die Lutherchoräle erschienen erstmals 1523-24 im Acht-Lieder-Buch und dann 1524 in Wittenberg in einem evangelischen Gesangbuch. Sie wurden zu einer Säule des reformatorischen Gottesdienstes und prägten zudem die Geschichte des geistlichen Liedes auf dem europäischen Kontinent nachhaltig. Eine Zusammenstellung der von Luther in Text und oder Melodie beeinflussten Lieder ist unter Liste der Kirchenlieder Luthers zu finden. Rezeption. Forschung. Luthers Theologie wird seit 1800, systematisch seit etwa 1900, erforscht. Dabei war ihre Deutung stets eng mit der aktuellen Geschichte des Protestantismus verbunden. Wichtige Lutherforscher waren Theodosius Harnack, konfessionelle preußisch-konservative Restauration, Albrecht Ritschl und Wilhelm Hermann, neukantianischer Individualismus, Karl Holl und Erich Seeberg, Luther-Renaissance, wichtige Luther-Interpreten Friedrich Gogarten, Rudolf Bultmann, Gerhard Ebeling, existenziale Interpretation, Walter von Löwenich, Ernst Wolf, Hans-Joachim Iwand, sozialkritisches Luthertum nach 1945. Wegmarken der Lutherforschung waren die kritische Weimarer Gesamtausgabe, begonnen 1883, eine Fülle zwischen 1900 und 1920 neu aufgefundener Handschriften, vor allem des frühen Luther, Vorlesungen 1509 bis 1518, aber auch des späten Luther, Predigtnachschriften, D. Disputationsprotokolle 1522 bis 1546, die Gründung der Luthergesellschaft 1917 und nach 1945 zunehmend interkonfessionelle und internationale Lutherkongresse 1956 Aarhus, 1960 Münster, Westfalen, sowie eine Fülle von Studien zu bestimmten Lebensabschnitten oder Einzelfragen. Lange Zeit hatte auf evangelischer Seite die Erforschung der reformatorischen Wende das Übergewicht. Dank der neueren Textfunde und interkonfessioneller Forschungsprojekte wurde allmählich das differenzierte und komplexe Verhältnis Luthers zur katholischen Tradition aufgehellt. Luthers Jugendeinflüsse und Frühschriften erforschte zuerst der Kirchenhistoriker Otto Scheel und stellte fest, dass Luther vor seinem Theologiestudium mit keinen heretischen, humanistischen und kirchenkritischen Strömungen seiner Zeit in Berührung gekommen war. Der schwedische Psychoanalytiker Erik H. Eriksson unternahm 1958 den in der Fachdiskussion heute weithin als überholt angesehenen Versuch, Luthers Theologie aus frühkindlichen Deformationen seiner Sexualität und angestauten Schuld- und Hassgefühlen gegenüber seinem Vater zu erklären. Nationaler Mythos. Im Laufe des 19. Jahrhunderts bildete sich in Deutschland ein nationaler Mythos aus, der den Reformatoren zu einem Vorkämpfer deutscher Sprache, deutscher Unabhängigkeit und deutscher Identität stilisierte. Einer der Ausgangspunkte dafür war das Wartburgfest am Reformationstag 1817, bei dem auch eine Bücherverbrennung stattfand, die an Luthers Verbrennung der päpstlichen Bannbulle und des kanonischen Rechts im Jahre 1520 anknüpfte. Dieses Ereignis stellten verschiedene romantische und akademische Historienmaler dar, so 1806 Franz Ludwig Catel, 1852 Karl Friedrich Lessing oder 1872 Paul Thumann. Ihre Bilder wurden als preiswerte Stahlstiche massenhaft verbreitet. Diese nationalistische Vereinnahmung Luthers bestimmte auch den Kulturkampf mit. Zum Jubiläumsjahr 1883 besuchten Zehntausende die Stätten seines Wirkens. Damals stellte der Historiker Heinrich von Treitschke in seinem Vortrag »Luther und die deutsche Nation« Luthers angebliches germanisches Erbe als Erfolgsbedingung der Reformation dar und fasste so seine antikatholische, antirepublikanische und damit implizit auch antifranzösische Lutherdeutung zusammen. Auch die Hohenzollern arbeiteten an diesem Mythos mit und finanzierten etwa die Restaurierung der Wittenberger Schlosskirche. Das Bildprogramm der neuen Innenausstattung imaginierte einen genealogischen Zusammenhang zwischen Luther und dem deutschen Kaiser. In die gleiche Richtung zielte der Maler Hermann Wislicenus, der 1877 für den Sommersaal der Kaiserpfalz Goslar eine Serie von Historiengemälden schuf, die das Kaisertum der Hohenzollern als Wiederauferstehung der Stauferherrschaft und der mittelalterlichen Reichsgeschichte feierte. Als einziges frühneuzeitliches Thema in diesem Rahmen ist Luthers Auftritt zu Worms vertreten. Bilder. Martin Luther gehört zu den am häufigsten im Bild dargestellten Personen der deutschen Geschichte. Schon zu Lebzeiten wurden geschätzte 500 Bilder, davon allein mindestens 306 Porträts, von ihm angefertigt. Vermutet wird zudem eine hohe Dunkelziffer von Tausenden weiterer unbekannter oder verschollener Abbildungen. Darunter waren Kupferstiche, Grafiken, Holzschnitte, Medaillen, Kupferplatten, Steinreliefs, Lederstempel, Bucheinbände, Ofenkacheln, Textilien, Glasmalerei und Ölgemälde. Viele der späteren Lutherbilder beruhen auf 11 Porträts aus der Manufaktur von Lukas Cranach dem Älteren, fortgesetzt von seinen Söhnen Hans und Lukas Cranach dem Jüngeren. Cranach erhielt dazu als Hofmaler den Auftrag des sächsischen Kurfürsten. Luther gab sein Einverständnis und saß oft Modell. Aus der Übereinstimmung seiner Gesichtszüge auf diesen von 1520 bis 1545 entstandenen Porträts schließt man trotz Spalatins Vorgaben auf relative Naturtreue. Originale Federzeichnungen erstellten außerdem Johann Wilhelm Reifenstein, der auch die Lutherrose schuf. Das Totenbild schuf Lukas Furtenagel. Hinzu kommen zeitgenössische, nicht persönlich autorisierte Lutherbilder von fast allen damaligen wichtigen Künstlern wie Heinrich Aldegräber, Albrecht Altdorfer, Hans Baldung Green, Hans Sebald Beham, Jakob Bink, Daniel Hopfer, dessen Bruder Hieronymus Hopfer, Hans Holbein, Jobst Kammerer, Peter Fischer, Hans und Christoph Weiditz. Nur Albrecht Dürer, der Luthers Lehren seit 1520 anhing und wünschte, ihn abbilden zu dürfen, fehlt aus unbekannten Gründen. Luther war die erste Person des christlichen Mittelalters, die eine bildliche Verehrung ähnlich wie katholische Heilige erfuhr. Im 19. Jahrhundert wurde mittels Massenproduktion daraus ein bewusst geschaffenes, national-heroisches Luther-Image. Denkmäler. Siehe Hauptartikel Luther-Denkmal. Denkmäler zu Ehren Luthers wurden vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in zahlreichen deutschen Städten errichtet. Häufig nehmen sie Bezug auf konkrete Ereignisse im Leben Luthers oder auf einen Aufenthalt in der jeweiligen Stadt. Das älteste von Johann Gottfried Schadow geschaffene Lutherdenkmal auf dem Wittenberger Marktplatz, zugleich das erste öffentliche Denkmal für eine bürgerliche Persönlichkeit in Deutschland, wurde 1821 enthüllt. Das größte Lutherdenkmal wurde 1868 in Worms eingeweiht. In der Stadtkirche St. Michael in Jena befindet sich seit 1571 Luthers Grabstein. Filme, siehe Hauptartikel Lutherfilm. Seit Beginn der Stummfilmzeit existieren Filme zur Biografie Martin Luthers. Mittlerweile sind zahlreiche Verfilmungen vorhanden. Die neueste Spielfilmfassung namens Luther stammt aus dem Jahr 2003. Sie reicht vom Ordenseintritt 1505 bis zum Wormser Reichstag 1521 und zeigt weiter einen gerafften Überblick bis 1530. Martin Luther, ein Leben zwischen Gott und Teufel, ebenfalls aus dem Jahr 2003, ist eine der bekanntesten Dokumentationen zu Martin Luther. Musik. Kari Ticka veröffentlichte im Jahr 2000 eine Oper namens Luther. Neil Morses Konzeptalbum Sola Scriptura von 2007 beschäftigt sich mit dem Wirken Luthers und seinen Auseinandersetzungen mit der katholischen Elite. Zu Luthers Geburts- und Sterbehaus. Verwirrungen gab es um Luthers Geburts- und auch das Sterbehaus in Eisleben. Das Geburtshaus ging 1689 in Flammen auf, 1693 errichtete die Stadt auf dem Grundstück einen würdevollen Barockbau, der als eines der ersten deutschen Museen in Deutschland gilt. An der Stelle des Sterbehauses am Markt 56 entstand Ende des 16. Jahrhunderts ein Neubau, heute ein Hotel. Die ursprünglichen Eigentümer zogen in ein Haus am Andreaskirchplatz, das seitdem als das Sterbehaus angesehen wurde. Diese Verwechslung kam durch einen Irrtum in der Erforschung der Baugeschichte zustande. Siehe auch Lutherhaus Eisenach, Lutherkirche, Rechtfertigungslehre, Internationale Martin-Luther-Stiftung, Augusteum und Lutherhaus Wittenberg, Martin-Luther-Schule, Lutherweg.
Diese Seite wurde zuletzt am 1. September 2010 um 18.45 Uhr geändert.
Die Audiofassung des Artikels wurde im September 2010 im Rahmen einer Kooperation mit Wikimedia Deutschland in der Deutschen Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig produziert. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki und dem Artikelnamen. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionen/Autoren. Der Artikel steht unter der CC-BY-SA 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.